Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Egal, wo du wohnst, egal, wo du lebst, es gibt etwas, was du täglich tust. Und das beginnt in der Früh und endet wahrscheinlich in dem Moment, in dem du ins Bett gehst. Du sprichst. Vom ist es schon so spät, dass ich aufstehen muss oder schon so früh? Oder gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen. Du redest den ganzen Tag. Und wenn du jetzt glaubst, aber ich rede ja gar nicht so viel, dann denk einfach an die Maschine, die in deinem Kopf in der Früh angeht und ununterbrochen mit dir spricht, bis du zu Bett gehst. Wir denken fast ohne Unterbrechung. Worte sind unglaublich für uns. Du sprichst im Schlafzimmer, im Badezimmer, im Flur, in der Küche, im Auto, im Laden, in der Fabrik, im Sitzungssaal. Manchmal hörst du auch zu. Du sprichst mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten. Du sprichst mit deinen Nachbarn und Arbeitskollegen. Du sprichst, wenn du Familie hast, mit deiner Ehefrau, mit deinen Kindern. Du sprichst mit deinen Eltern. Sprechen ist das, was wir Menschen wahrscheinlich fast ohne Unterbrechung tun und was uns als Menschen ausmacht. Manchmal verschwenden wir auch keinen Gedanken daran, wie wichtig Sprechen für unser Leben ist. Heute wollen wir kurz ein bisschen darüber nachdenken. Die Fähigkeit zu kommunizieren ist eins der Dinge, die uns von der übrigen Schöpfung unterscheidet. Im Großen und Ganzen. Ja, ich weiß, auch Bäume sollen miteinander sprechen können. Aber ihr versteht, so richtig sprechen, von sich Dinge offenbaren, verstehen, in den anderen hineinversetzen. Vielleicht können die Schimpansen noch ein Stück da in diese Richtung gehen. Aber der Mensch ist schon etwas Besonderes. Der Mensch ist Bild Gottes. Es gibt nur wenige Dinge, die wichtiger sind als Worte. Manche sagen, Taten sind wichtiger als Worte. Heute möchte ich das mal ganz kurz bezweifeln. Unter all der Normalität, die wir beim Sprechen haben, glaube ich, liegt ein großer Kampf, ein Krieg der Worte, den wir täglich führen. Hier ein paar Beispiele von den letzten 3 Wochen, wie dieser Kampf aussieht. Dinge, die ich gehört, vielleicht sogar selbst gesagt habe. Als wir uns kennenlernen, hätte ich nie gedacht, dass er mal so mit mir reden würde, wie er es heute tut. Sie hat einfach mitten im Satz aufgelegt. Meine Eltern sprechen nur dann mit mir, wenn ich Schwierigkeiten habe. Er redet so viel, dass es schwierig ist, auch mal zu Wort zu kommen. Oder ähnlich. Er wollte mit mir sprechen. Stattdessen hat er zu mir geredet. Er spricht nur dann nett mit mir, wenn er etwas möchte. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, wie die Person über andere spricht. Es scheint, als ob wir nie genug Zeit zum Reden haben. Er hat ziemlich lange geredet, aber ich habe keine Ahnung, was er mir eigentlich sagen wollte. Warum endet jedes Gespräch bei uns mit Streit? Was ist bloß los? Es sah doch mal so aus, als ob wir uns wirklich nahe sind und jetzt sprechen wir kaum noch miteinander. Ich komme mir vor, dass ich den ganzen Tag Streit zwischen meinen Kindern schlichten muss. Ich weiß nicht, warum ich meine Zeit noch mit Reden verschwende. Es bringt doch eh nichts. Wir kommen nie zum Kern der Sache. Lass uns doch mal über den Kern reden. Er muss immer das letzte Wort haben. Oder? Manchmal denke ich, wir haben genug geredet. Es wäre besser, wenn wir damit ganz aufhören würden. Liebe Freunde, das sind reale Aussagen. Und ich glaube, sie bilden den Kampf um Worte ab, den wir alle führen. Wer von uns ist noch nie durch die Worte eines anderen Menschen verletzt worden? Wer hat noch nie ein Pappnase gehört, wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben? Danke dafür, Kathi. Nicht für die Pappnase, sondern für die Geschichte. Wer hat noch nie etwas bedauert, was er selbst gesagt hat? Gibt es irgendjemand, der in seiner Sprache absolut rein bis jetzt unterwegs war? Um die Welt der Sprache geht es heute. Noam Chomsky, vielleicht der Vater der modernen Linguistik überhaupt, sagt, jede Sprache, damit meint er die Weltsprachen, aber man kann es auch auf alle Wörter übertragen. Jede Sprache ist eine Art, die Welt zu verstehen und zu interpretieren. Wenn du sagen kannst, ich habe kein Problem mit Sprache, mit meinen Worten, dann darfst du jetzt dir eine Auszeit gönnen und darfst die Predigt schlafend genießen. Doch wenn du wie ich merkst, dass es im Leben einen Kampf der Worte gibt, dass wir mitten in diesem Kampf stehen, der um uns und in uns tobt, dann wollen wir mal schauen, was das Wort zu uns zu sagen hat. Denn Sprüche 28, Vers 21 steht, Worte haben Macht über Leben und Tod. Wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre Früchte genießen. Wie schön wäre es, wenn wir heute ein Erntedankfest feiern können an diesem Sabbat. Der Krieg der Worte ist ja nichts Neues. Es beginnt in der Bibel ganz am Anfang, ihr dürft es gerne mit mir aufschlagen, in 1. Mose 1, Vers 3. Es ist eigentlich das Erste, was Gott tut. Wenn man mal die Einleitung, Verse 1 und 2 zur Seite lässt, die 7-Tage-Schöpfung überschreiben. Das Erste, was Gott bei dieser Schöpfung tut, ist sprechen. Und Gott sprach. Wen von uns wundert das aber noch, dass Gott spricht? Wir lesen da drüber und kommen gleich zu dem, was er spricht. Es werde Licht. Das ist gut. Da haben wir Information. Da ist was drin. Und dann lesen wir weiter zu den nächsten Tagen und machen dann noch eine Gegenüberstellung, was an diesen Tagen alles passiert. Und wir merken gar nicht, dass in diesem Bericht 10-mal, wie kein anderes Wort so häufig, steht und Gott sprach. Gott teilt sich mit. Er spricht Gedanken aus. Er spricht zu irgendjemandem. Führt er hier ein Selbstgespräch? Zu Menschen spricht er ja wohl nicht. Wer hat Gott gehört? Oder geht es einfach darum zu zeigen, hier ist ein Wesen, Gott, das kommuniziert. Denn Sprache hat immer etwas damit zu tun, dass es von einem Sender A zu einem Hörer B geht und zwischen A und B geschieht Kommunikation. Sprache. Und wenn Sprache geschieht, geschieht in irgendeiner Form Verbindung. Gott spricht. Wundern wir uns über das noch? Ich meine, wir wundern uns ja auch nicht darüber, dass andere Menschen reden können. Irgendwie haben wir das von Kind an gelernt. Aber liebe Freunde, das ist ein Wunder. Da ist ein Wesen hier in der zweiten Reihe, der kann mir im Ohr etwas zuflüstern und kann mir etwas sagen. Was er beobachtet, was er denkt, wie es ihm geht, welche Emotionen er hat, wenn er ein Lied hört. Wundere ich mich darüber, dass ein Mensch sprechen kann? Dass ein Mensch mir mitteilen kann von sich? Ich weiß nicht. Ich bin ganz ehrlich. Über einen Tag hinweg wundert mich das sehr wenig. Ich nehme es einfach hin. Es ist gegeben. Es passiert jeden Tag. Aber warum? Ich glaube, eine Antwort ist hier, Gott spricht. Und er macht den Menschen nach seinem Bilde. Diese erste Aktion Gottes zeigt uns, was er als erstes erschafft. Sprache, Worte. Und Worte bedeutet Beziehung. Gott, der Unendliche und Allmächtige, macht sich durch menschliche Sprache erkennbar. Hier in diesem Bericht. Ich weiß gar nicht, hat Gott da menschliche Sprache gesprochen? War das eine andere Sprache? Engelssprache? Himmelssprache? Wir werden es ja mal erfragen können. Seit der Schöpfung ist Gott nicht distanziert. Er spricht zu uns. Er verbirgt sich nicht in Stille. Er redet. Wir haben heute sein verschriftetes Wort. Wundern wir uns noch darüber? Er offenbart sich, er erklärt die Dinge, wie sie sind. Er kann uns sagen, wie die Welt funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Er kann sagen, iss nicht von dieser Frucht. Er kann sagen, achte auf das. Er kann Wegweisung, er kann Grenzen, Limitationen geben. Er kann Wege öffnen und Freiheit schenken. Alles durch Worte. Jede Phrase seines Redens ist für uns Gold wert. Jede Phase seines Wirkens ist von seinen Worten geprägt. Wundern wir uns darüber? Er lässt sein Volk niemals ohne sein Wort zurück. Die einzige Hoffnung für den Menschen, den er dann erschafft, ist, dass Gott zu ihnen spricht. Dass Gott ihnen Identität schenkt. Dass Gott ihnen Wegweisung schenkt. Worte sind nicht billig. Worte offenbaren, definieren, erklären, formen. Ich würde sagen, Worte selbst sind Schöpfung. Gott spricht. Und dann haben wir in Kapitel 2 den Menschen. Der Mensch kann auch sprechen. Was für ein Wunder. Das Erste, was der Mensch spricht, ist in Kapitel 2, Vers 23. Wir haben es in der KBS, in der Kurzbibelschule, diese Woche ja auch schon angeschaut. Da sprach der Mensch, als er ein Gegenüber vor sich sieht, beginnt er zu sprechen. Das ist das Erste, was in der Bibel steht, dass ein Mensch sagt. Und er spricht in hebräisch-poetischen Worten, ein Loblied über sein Gegenüber, ein Hohelied der Frau, wenn du es so möchtest. Der Mensch hat Worte gefunden, Worte geschenkt bekommen. Er kann das so machen, wie es Gott macht. Er ist Bild Gottes, er spricht. Und er spricht schöne Worte, gute Worte. Ich bin mir sicher, die Frau, der weibliche Mensch, dieser Frau haben diese Worte gefallen. Sie hat sich über diese Worte gefreut. Worte, die Beziehung schaffen. Worte bestimmen unser Leben und unsere Beziehungen. Sie formen unsere Beobachtungen, definieren unsere Erfahrungen und im Gespräch lernen wir Menschen kennen. Vielleicht lernen wir sie mehr durch ein tiefes Gespräch kennen als nur durch Beobachtung. Obwohl Beobachtung auch gut ist. Ich will das jetzt nicht an den Rand stellen. Indem Gott uns diese Fähigkeit zum Sprechen gibt, hat er uns nicht nur von der übrigen Schöpfung unterschieden. Er hat auch unsere Art des Lebens bestimmt dadurch. Willst du etwas lernen? Dann hör zu und sprich. Schüler, ja? Willst du eine Beziehung aufbauen? Hör zu, wie jemand spricht und sprich. Willst du eine Arbeit finden? Hör zu und sprich. Willst du Gottesdienst feiern? Und auch hier, finde ich, gehört, hör zu und sprich. Willst du deine Kinder erziehen? Höre zu und sprich. Willst du zur Gemeinde Christi beitragen, zum Leib Christi? Hör zu und sprich. Sprache gehört zu uns. Worte beeinflussen alles, was wir tun. Gott hat unser Reden geschaffen, ihm Wert gegeben. Und obwohl Adam und Eva perfekte Menschen waren, in einer perfekten Umwelt, von einem perfekten Gott geschaffen, benötigten sie, dass Gott zu ihnen spricht. Leider bleibt die Sprache nicht in Kapitel 2 stehen. Wir kommen zu Kapitel 3. Jemand anders spricht. Und tatsächlich, er spricht. Alles, was dieses andere Wesen tut, ist sprechen. Und dieses Sprechen ist jetzt der Beginn des großen Kampfes um Worte. Die Schlange sprach zu der Frau. Wir bleiben nicht in der guten Welt von Kapitel 1 und 2. Die Stimme der Schlange wird gehört, verstanden und dadurch passiert etwas ganz Neues. Worte können Neues schaffen. Worte können Zweifel schaffen. Worte können Fragen schaffen. Worte können Beziehungen zerstören. Die Worte dieses Wesens zerstören die Beziehung zu Gott, der zu den Menschen gesprochen hat. Hier kommt etwas in die Welt, was wir nur allzu gut kennen. Es ist der Kampf zwischen guten und bösen Worten. Das Buch der Sprüche ist voll davon. Hier ein paar Dinge. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaun hält, ist klug. Des gerechten Zunge ist kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Interessant, dass hier die Zunge auch gleich mit dem Verstand in Verbindung gebracht wird. Reden und Denken steht engstens in Beziehung, natürlich. Des gerechten Lippen erquicken viele, aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. Oder Kapitel 12, Vers 6, der Frevler reden, richten Blutvergießen an. Das ist wie eine Messerstecherei. Aber die Aufrechten errettet ihr Mund. Oder manch ein Schwätzer ist verletzend wie ein Schwert. Das haben wir gehört. Aber die Worte weiser Menschen heilen Wunden. Und es geht weiter. Ein wahres Wort hat für immer Bestand. Lügnerisches Gerede dagegen nur für einen kurzen Augenblick. Wollt ihr mehr? Die Sprüche sind voll davon. Ein Dummkopf hat keine Freude an der Einsicht, sondern will nur seine Meinung zum Besten geben. Wir haben in der Kurzbibelschule ganz am Anfang darüber geredet, wie kann man ein gewinnbringendes Gespräch führen. Eines der wichtigsten Prinzipien ist, dass sei neugierig, was der andere sagt und höre zu. Wer das nicht tut, bezeichnet dieses Sprüchebuch als Dummkopf. Man erntet Früchte von dem, was man sagt und muss damit leben. Man trägt die Folgen für das, was einem über die Lippen kommt. Worte haben Macht über Leben und Tod. Wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. Wir merken, es gibt diesen Kampf, als ob wir es nicht schon wüssten. Wir haben es selbst oft genug erlebt. Besser in einer Ecke auf dem Dach wohnen, als mit einer ständig nörgelnden Frau im gemeinsamen Haus. Siehst du einen Mann, der sich in seinen Worten überhastet? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Wir tappen in die 1. Mose 3 Falle. Gibt es Bereiche, in denen deine Worte die Autorität Gottes in Frage stellen, so wie uns das die Schlange beigebracht hat? Ja, zum Beispiel, wenn du versuchst, unrechtmäßige Kontrolle auszuüben, wenn du Worte der Verurteilung über andere Personen sprichst, wenn du anderen mit Worten richtig abstrafst, wenn die Autorität der von Gott ernannten Leiter durch Worte untergraben werden oder über Situationen, die Gott für dich bestimmt hat, in die er dich bringt, du murrst, dich beschwerst, klagst in einer Art und Weise, die nicht an Gott gerichtet ist. Oder Zweitens zeigen deine Worte, dass du eine andere Lebensauffassung hast als die des Herrn, wie es sich in seiner heiligen Schrift im Worte Gottes offenbart. Mit anderen Worten, reflektiert deine Rede eine konsequente biblische Sicht des Lebens, der andere dazu ermutigt, dieses Leben genauso zu leben oder nicht? Gute oder böse Worte? Zum Beispiel Kommentare über andere Autofahrer. Das kennen vielleicht viele von uns. Unmutsbekundungen, während man im Stau steht. Im Gegensatz zur Nutzung der Zeit für ein gesundes Gespräch mit den Mitfahrern. Oder wenn du keinen Mitfahrer hast, dass du sagst, ach komm, lass mich einen Freund, eine Freundin anrufen und mit ihr sprechen. Oder was ist mit deiner Wortwahl? Wenn du Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung durch deine Wortwahl verbannst. Und das geht recht leicht. Und kommt manchen Menschen erstaunlich leicht über die Lippen. Dann reflektierst du keine konsequent biblische Lebensweise. Oder wenn du Menschen, die es gibt, wir haben am Donnerstagabend in der Kurzbibelschule über Singles gesprochen, ja, es gibt sie, 34% in Österreich in den Adventgemeinden sind Singles. Wenn du also Menschen, die es gibt, gar nicht in deinen Worten erwähnst, und durch deine Wortwahl zur Nicht-Existenz in deinem Wortfeld verurteilst, dann lebst du keine konsequente biblische Sicht des Lebens. Deine Sprache offenbart nämlich dein Weltbild, deine Emotionen, dein Verhalten gegenüber anderen Menschen. Von deiner Sprache lernen wir alle abzulesen, wie du denkst, wie du tickst, wer du bist. Ja, wir glauben, Taten reden lauter als Worte. Aber nur dann, wenn es nicht übereinstimmt. Wenn es übereinstimmt, dann können wir an Worten sehr gut ablesen, wie ein Mensch ist. Oder die dritte Lüge. Ist deine Kommunikation von der Lüge Satans infiziert, dass die Dinge, die du zum Leben brauchst, du dir außerhalb von Gott, außerhalb von Christus, außerhalb von seinem Willen suchst? Man könnte da sagen, hat Gott wirklich gesagt, dass man sich in der Ehe einander unterordnen soll? Ich kenne doch nur diesen einen Text, die Frau soll sich dem Manne unterordnen. Komisch, dass man nicht den Kontext liest. Oder hat Gott wirklich gesagt, dass nur ein Mann und eine Frau eine Ehe bilden können? Das sind nur zwei kleine Beispiele dafür, wie man glaubt, dass das, was man zum Leben braucht, man auch außerhalb von Gottes Worte finden kann. Das sind die drei Lügen Satans am Anfang an. Zweifel an dem, dass Gottes Wort es gut mit uns meint. Seit 1. Mose 3 befinden wir uns in diesem Krieg der Worte. Was hat Gott getan, um uns in diesem Kampf zu helfen? Viel. Aber ich greife nur einen, nicht eines, einen heraus. Johannes 1, Vers 1. Ein Text, den viele von euch auswendig kennen. Johannes beginnt sein Evangelium sehr spannend. Ach, die Theologen reden dann darüber, wie Johannes das sehr philosophisch beginnt und warum er da die griechische Philosophie vielleicht als Kontrastelement gebraucht und was da alles dahinter steckt. Aber wenn wir einfach mal vom Kampf der Worte ausgehen, was sagt Johannes da? Im Anfang war das Wort. Wort gehört zu Gott dazu. Er wird uns erklären, das Wort ist Gott. Gott ohne Wort gibt es nicht. Und ihr dürft es gerne übertragen. Ein Gott, der nicht spricht, ist kein Gott. Denkt an die alttestamentlichen Aussagen. Wo ist euer Gott? Hört er nicht? Schläft er gerade? Wir haben einen Gott, der redet zu uns. Wunderst du dich darüber? Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war Wort. Das Wort. Und das Wort, Vers 14, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen die Herrlichkeit des Wortes. Eine Herrlichkeit wie eines einzigartigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort ist Gnade, dieses Wort ist Wahrheit. Und Johannes liebt es, in seinem Evangelium von dem Wort zu sprechen, was das Wort uns sagt. Ich glaube, in keinem anderen Evangelium spielen Worte so eine Rolle wie in diesem Evangelium. Ich möchte mit euch eine Geschichte kurz herausgreifen. Das ist Kapitel 4. Auch eine bekannte Geschichte. Jesus redet und durch seine Reden, durch seine Worte geschieht etwas Neues. Ein neuer Mensch wird geschaffen. Wie macht Jesus das? Ihr kennt ja die Geschichte. Es ist Mittag, es ist heiß. Also vielleicht nicht ganz so heiß, wie es hier manchmal ist. Hier vorne ist richtig heiß. Aber dort, okay, ich gebe es zu, Israel, Mittagszeit, da wird es schon heiß sein. Und Jesus ist wahrscheinlich auch durstig. Er sagt es nicht umsonst, Frau, gib mir etwas zu trinken, als sie kommt. Jesus ist müde. Jesus schickt die Jünger weg. Ich glaube, er weiß, warum er sie wegschickt. Die Frau hätte nie mit ihm geredet, wenn die Jünger da gewesen wären. Und dann kommt sie, diese Frau. Und dann beginnt Jesus, alle Grenzen, die die Frau und er als sie als Samariterin und er als Jude kennen, zu überschreiten. Alle Grenzen. Fast alle. Die gesellschaftlichen Moralvorstellungen. Juden, Samariter. Ich beziehe mich jetzt auf jüdische Quellen aus dem 1., 2., 3., 4. Jahrhundert. Wenn man glaubt, dass die jüdische Tradition später verschriftet ist, dann spiegelt das auch etwas wider, wie es in Jesu Kultur war. Nicht-Juden dachten, Juden sind von Grund auf sexuell unmoralisch. 5 Männer, die nicht mehr die Männer der Frau sind, also das geht nicht einfach nur durch Tod. Da steckt auch Scheidung dahinter. Und warum wird sie geschieden? Bei Juden mag das auch mit sexuellen Fragen zu tun haben. Und der Jetzige ist nicht ihr Mann. Warum gibt ihr keine Lebenszusicherung, Lebensversicherung? Was ist da los? Jüdische Lehrer sind gegen sozialen Kontakt mit Leuten, die einen fragwürdigen oder offensichtlich sündhaften Lebensstil führen. Jesus hätte nie mit dieser Frau sprechen dürfen. Als Jude. Und sie weiß das. Sie kennt diese Dinge. Sie sagt zu ihm, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist? Und ich, eine samaritanische Frau? Die Frau wundert sich über Jesu Worte. Jesus überwindet die Geschlechterschranke. Konversation mit Frauen? Für Juden? Nein. Bitte nicht. Nicht in Situationen, wo man allein ist. Sexuell zweideutige Situationen gilt es zu vermeiden. Die Weisen waren besorgt, dass Betrachtern eine falsche Botschaft vermittelt wird. Hier ein Zitat. Wenn man sich in der Öffentlichkeit mit der eigenen Schwester oder Ehefrau unterhält, könnte jemand, der das nicht weiß, dass es sich um eine Verwandte handelte, einen falschen Eindruck bekommen. Also deswegen bitte nicht in der Öffentlichkeit alleine mit deiner Frau oder mit deiner Schwester reden. Wow. Oder jede Frau, die sich privat mit einem anderen Mann als ihrem Ehemann traf, wurde normalerweise des Ehebruchs verdächtigt. So Mishnah Avodah Zarah 2.3. Nur zwei Beispiele. Und die Frau hat vielleicht sogar dieses Gespräch zunächst einmal falsch verstanden. Warum redet er mich an hier? Was wird das? Und dann sagt er mir noch, oh, der Mann, den ich jetzt habe, ist nicht dein Mann. Will der da was? Gut, dass Jesus das sehr schnell in eine andere Richtung führt. Und Jesus spricht. Und nur durch das, was er spricht, beginnt im Herzen der Frau etwas zu entstehen. Da ist der Wortschöpfer dran. Versteht ihr? Der kann mit Worte Dinge erschaffen, so wie er es am Anfang auch schon getan hat. Wenn Jesus sagt in Vers 26, ich bin's, der mit dir redet, dann fallen der Frau die Schuppen von den Augen und sie versteht, der redet mit mir. Der, auf den wir warten, spricht mit mir. Er spricht mit mir. Und dann geht sie hin und sagt in Vers 29, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, der mit mir gesprochen hat, was ich getan hatte. Und dann kommen die Leute und die Leute sehen das und sie fangen an zu glauben. Und Vers 41 sagt, und noch viel mehr glaubten sie um seines Wortes willen. Keine Zeichen, kein Wunder, nichts Großartiges, keine Heilungen. Niemand wurde angerührt, kein Brot, kein Wasser wurde in Wein verwandelt, kein Brot vermehrt. Er redet und durch die Sprache geschieht ein Wunder. Eine Stadt bekehrt sich durch das, was Jesus da redet. Wie hat Jesus gesprochen? Was hat Jesus gesprochen? Er hat den Kampf der Worte geführt. Und Jesus ist der, der die guten Worte verwendet. Das tut gut. Das erschafft Neues im Menschen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Gott uns Tipps gibt, wie wir den Krieg der Worte gewinnen können. Denn wenn wir auf der guten Seite des Wortkrieges kämpfen, dann können durch unsere Worte und durch den Heiligen Geist, der unsere Worte führt, neue Schöpfungen entstehen. Wir haben eine, wenn du willst, eine unglaubliche Waffe. Eine Waffe, die zerstören kann, eine Waffe, die aufbauen kann. Jeremia 1 sagt Gott zu seinem Propheten Jeremia, als er ihn gerade als Jugendlicher beruft. Ja? Jeremia, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und der Jeremia, der redet mehr, als dass er Dinge tut. Ein paar Gleichnisse macht er so bildhaft. Ja, aber er spricht. Und was sagt Gott gleich im nächsten Vers, als er ihm sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund? Damit du bauen und pflanzen, einreißen und zerstören kannst. Wie? Durch die Worte Gottes in deinem Mund, Jeremia. Worte sind eine gewaltige Macht. Einige Tipps hier. Schauen wir, ob das weitergeht. Ich glaube, ihr müsst das oben weiterdrücken, bitte. Denn dieses Gerät reagiert nicht. Nochmal, danke, jetzt geht's. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. So endet Paulus einen ganzen Abschnitt über das Reden in Epheser Kapitel 4. Schauen wir uns ein paar Sachen an, was er vorher hier sagt. Oder erst danach, bitte. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden. Das sind alles Dinge, die mit Worten zu tun haben. Seht ihr das? Auch Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, das hat alles mit Reden und Sprache zu tun. Die haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander. Wie kann man mitfühlend sein? Wie kann man vergeben? Man muss sprechen, ja? So wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vers 2, ganz am Anfang. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Das geschieht in erster Linie durch Worte. Vers 25, darum legt alle Falschheit ab. Haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt der Schlange keinen Raum in eurem Leben. Also wenn da der Apostel Paulus davon spricht, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen, in diesem Zusammenhang, in dem er das sagt, dann meint er, wir sollen nicht die Worte des Falschen äußern. Wir sollen nicht die Sprache des Teufels verwenden, wenn wir reden, Zweifel sehen, Gottes Wege in Frage stellen, andere vernichten durch unsere Worte. Woher kommt das alles? Auch Jakobus in seinem 4. Kapitel redet ein bisschen drüber und er beginnt es. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Jakobus sagt, es ist da drin. Es ist da drin. Da ist der Kampf. Da spielt er sich ab. Was dann herauskommt, ist nur ein Zeichen dessen, wer da drin gewinnt. Wer gewinnt? Jesus sagt es so. Ihr kennt das Gleichnis vom guten Baum und von dem schlechten Baum, den guten und den schlechten Früchten. Er illustriert es hier. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen, von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Und jetzt kommt der Vergleich. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und dieser Satz, der trifft mich. Manchmal in Situationen, wo ich mich ertappe, dass ich etwas sage, was nicht gut war. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Manchmal frage ich mich an dieser Stelle, ob wir durch Reden auch unser Denken beeinflussen können. Dass wir Gutes reden und dadurch automatisch auch leichter gut denken. Dass wir Gott Ehre dadurch bereiten, wie wir sprechen und dadurch auch unsere Gedanken geprägt werden. Also wenn ich die Neurolinguistik, können wir sagen, die Neurowissenschaft über die Sprache anschaue, dann hat das etwas. Wenn du einen Menschen in ein funktionelles MRT reinsteckst und der sagt gute Worte, dann zünden da gewisse Flächen, sagt er was anderes, dann zünden andere Flächen. Man kann das tatsächlich zeigen, dass durch das, was man sagt, ja gut, jetzt sagt jemand, aber das muss man ja doch erst denken. Aber das geht so Hand in Hand. Versuche heute ganz bewusst, am Sabbat natürlich, Gutes zu sprechen, aufbauend zu sprechen, zuvorkommend zu sprechen und schau, in welcher Gedankenwelt du dich befindest. Das bringt mich zu der Frage, okay, bitte mal eins weiter, in welche Schublade steckst du Kommunikation? Ist Kommunikation in der Schublade Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst? Oder ist Kommunikation in der Schublade Liebe Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt? Was würdet ihr sagen? Wir sind ja so Schubladendenker, ja? Da gibt es das größte Gebot und das andere ist dem gleich und da gibt es diese zwei Teile. Ja? Wo stecken die Worte drin? Mehr in Liebe Gott oder Liebe deinen Nächsten? Kurze Umfrage, liebe Gott, ihr dürft die Hand deutlich heben. Okay, liebe deinen Nächsten. Ja, das hat's entschieden. Also, wer sagt beides? Ah, da gibt's doch noch ein paar, fast so viel wie liebe deinen Nächsten. Na gut, vielleicht tu dir nach der Predigt dann anders abstimmen. Man kann ja die Wahl beeinflussen durch das, was man sagt. Also schauen wir einmal. Es gibt da einen sehr interessanten Text in Galater, im Galaterbrief. Paulus redet übers Reden. Seltsam, ha? Geschwister, dient einander in Liebe, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst, nämlich in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich schmunzel immer über diesen einen Vers, der dort kommt. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Jetzt bin ich gespannt, Paulus. Was willst du damit sagen? Was willst du damit sagen? Er spricht zu uns, höre ich sein Wort. Er sagt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr mit den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Okay, jetzt verwendet er so neutestamentlich-christliche Sprache. Wir wissen, was er meint. Ja? Da gibt es in uns etwas, das kämpft gegen das an, was Gott will. Und da gibt es aber auch in uns etwas, das will das, was Gott will. Und das, was es will, das wird vom Heiligen Geist unterstützt. Ich denke an Römer Kapitel 7, da hat er das auch schon einmal so ähnlich formuliert. Also da gibt es einen Kampf in uns drin. Zwischen dem Geist Gottes und der menschlichen Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Spürt ihr diesen Krieg? Ja? Spürt ihr den? Gut. Nein, nicht gut. Gut. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt sagen? Gut? Nicht gut? Nicht gut, dass es den Krieg gibt. Gut, dass ihr es spürt. Denn wenn die Schlange zu dir spricht, dann musst du wissen, wer spricht. Wie fährt er weiter? Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Mir kommt vor, es ist hier auch das Gesetz der Sünde ein bisschen gemeint. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Jetzt vergebt mir, dass ich da drei Punkte mache. Da stehen noch andere Begriffe, aber ich möchte euch ganz bewusst auf diese Begriffe hier hinweisen, die jetzt hier rot stehen. Und überlegt euch mal, ob die nicht alle mit Worte zu tun haben, oder? Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen. Er nimmt hier sechs Begriffe aus der Frucht der Sünde, die mit Worten zu tun haben. Wow, sechs Begriffe. Bum, 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 bum. Und dann kommt die Frucht des Geistes. Und manche von uns lernen das ja auswendig. Und wenn ihr jetzt das lest, was der Geist hervorbringt, frage ich mich auch an dieser Stelle, gibt Paulus hier einer besonderen Bedeutung den Worten? Sind das nicht Dinge, die mit Worte zu tun haben? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt im Herzen, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Vielleicht hätte ich Güte auch noch blau machen können. Dann hätte ich auch sechs. Und Treue, das hat was mit einer Lebenseinstellung zu tun. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, womöglicherweise auch mit Worten zu tun. Die Frucht des Geistes sind Worte Gottes, Worte des Geistes, Worte, die Leben schaffen. Das will der Geist in dir bewirken, dass du ein Bild Gottes bist, wenn du sprichst, dass andere Menschen Gott erleben können. Dass sie erbaut werden und gepflanzt werden in der Liebe Gottes. Das ist, was Gott durch deine Worte tun will. Wie sieht das aus in unserem Leben? Ich wünsche mir, So eine Adventgemeinde. Und ich wünsche mir auch in meinem Leben genau dasselbe, dass ich Menschen erbauen kann durch das, was ich sage. Weil der Geist Gottes in mir wirkt und dann diese guten Worte hervorbringt. Dass wir diesen Krieg gewinnen mit der Hilfe Christi, der der Meister des Wortes ist, der das fleischgewordene Wort Gottes ist. Dass wir uns an dem schriftgewordenen Wort orientieren können, wie man spricht und auch, was man spricht vom Inhalt her. Diese Dinge sind auch für das Thema, dass wir, die meisten von euch sind von der Kurzbibelschule oder die Hälfte, sage ich mal, was wir in der Kurzbibelschule besprochen haben. Wenn wir mit Menschen umgehen, die sich unter irgendeinem dieser Buchstaben von LGBTQIA+ identifizieren, sind unsere Worte entscheidend. Und deshalb lege ich dir ein Motto nahe, legt Paulus dir ein Motto nahe. Epheser 4, Vers 15 nach der Elberfelder Übersetzung. Lasst uns aber die Wahrheit reden. Als Adventgemeinde sind wir oft gut bei der Wahrheit. Kommt mir vor. Aber vielleicht habe ich Bedarf, auch in Liebe die Wahrheit zu reden. Und vor allem, lasst uns reden. Rede im Sinne Gottes. Mögest du sein Sprachwerkzeug sein. Gott segne uns alle dabei. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.